Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wir brauchen dringend gute Nachrichten. Das Weltfeuilleton versucht es mit einem Interview mit dem Ökonomen Michael Schäfer, der beim Biertrinken in Irland auf einen Brauch stieß, der seiner Ansicht nach beweist, dass sich die Welt noch retten ließe, nämlich die Glocke zur letzten Runde. Das muss dieser Tage schon als gute Nachricht durchgehen. Eher Panik erzeugt dagegen eine Studie, die sich mit dem blinden Vertrauen von Kindern und Jugendlichen in KI-Modelle wie ChatGPT beschäftigt. Sandra Kegel berichtet darüber in der FAZ. Sie sieht generell das Kindeswohl gefährdet, weil KI-Modelle so programmiert sind, dass sie ihre Nutzer nicht etwa hinterfragen, sondern ihnen genau das sagen, was diese hören wollen. Das bleibt nicht folgenlos. So stand 2023 ein Engländer vor Gericht, der Elisabeth II. In Schloss Windsor ermorden wollte. Laut Staatsanwaltschaft wurde er von einer KI namens Sarai dazu angestiftet. Inzwischen nutzen 800 Millionen Menschen allein ChatGPT. In Deutschland sind es knapp 2/3 aller Kinder und Jugendlichen. Zwar, bemerkt Sandra Kegel, sei es das Privileg der Jugend, sich neuesten Entwicklungen weniger misstrauisch zuzuwenden als Ältere, die mangelnde Distanz führt jedoch zu einer riskanten Nähe und beunruhigenden Vertrautheit, die Kinder und Jugendliche heute wie selbstverständlich sagen lässt, sie hätten sich mit ChatGPT unterhalten. Ist es dagegen in derselben FAZ eine gute Nachricht, dass in Japan gerade die 16. Übersetzung von Thomas Manns Tonio Kröger erschienen ist? Nicole M. Müller erklärt das unter anderem damit, dass das moderne Japan Thomas Mann zur Galionsfigur erkoren habe. Zentral fürs Übersetzen sei die Frage, was dem japanischen Publikum zugemutet werden darf. Auch die Übersetzenden ringen mit Manns verschachteltem Satzbau seinen Wortneuschöpfungen seiner Doppelbödigkeit, so die Japanologin. Unter anderem dieser Doppelbötigkeit widmet sich auch Gustav Seibt in der Süddeutschen, die Thomas Mann zum 150. Todestag gleich mehrere Seiten reserviert hat. Seibt kann immerhin mit einer guten Nachricht für alle Thomas-Mann-Fans aufwarten. Dem Nachleben Thomas Manns geht es in diesem Gedenkjahr vergleichsweise blendend. Vor 50 Jahren war das noch anders. Seibt zitiert den Schriftsteller Hans-Erich Nossack mit dem Urteil: »So ist der Stil von Thomas Mann, leider muss es gesagt werden, für mich der Inbegriff der Unehrlichkeit und der Feigheit, sich zu sich selbst zu bekennen. Von einem Stil verlange ich, dass sich der Autor als Mensch durch ihn zu erkennen gibt.« Gustav Seibt findet Nossacks Einwand hellsichtig, denn dass Thomas Manns Stil mit etwas hinter dem Berg hält, was er zugleich aufscheinen lassen und verbergen will, dass er sagt, indem er nicht sagt und zurücknimmt, das hat die Literaturwissenschaft 20 Jahre nach Nossack im Detail gezeigt. Es geht um verbotene Liebe, die zugleich bekannt und verleugnet wird, die Liebe zum selben Geschlecht. Ein schwuler Nationaldichter, resümiert Gustav Seibt, und es ist ja auch eine gute Nachricht. Daneben würdigen die Thomas-Mann-Feiernden vor allem den politischen Klassiker der Freiheit mit Bezug zur Gegenwart. Mark Reichwein erkennt in der Welt gar Lektionen über Redefreiheit und Cancel Culture. 1930 trat der Nobelpreisträger in Berlin auf und wurde von den Nazis niedergebrüllt. 1950 sollte er in den USA vortragen und wurde ausgeladen. Und Hilmar Klute erzählt, wiederum in der Süddeutschen: In den USA erlebte Thomas Mann, was es dort heute wieder gibt: Überwachung und Träume von ideologischer Sauberkeit. Roosevelt hatte Deutschland von der Hitler-Diktatur befreit. Und nun, unter Harry S. Truman, gerieten plötzlich die Kommunisten, besonders die vermeintlichen, ins Visier des Staatsapparats. Zu ihnen, jedenfalls zu ihren Sympathisanten, zählte die neue Regierung auch Thomas Mann. In den Feuilletons zum Todestag, noch besser natürlich in den Büchern, über die Courage zu lesen, mit der der Schriftsteller politisch sein konnte, ist definitiv eine gute Nachricht. Nur leider halt schon über 100 Jahre her.